In dieser Folge erfährst du, wie aus einer Idee ein Lebensinhalt wird und was eine einzelne Frau Unglaubliches bewirken kann. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer gesünder und smarter auch. Ich bin Silvia und ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Heute habe ich eine sehr starke und beeindruckende Frau zu Gast, die ja auf eine für mich ziemlich faszinierende Art und Weise wirklich ihr Lebensthema oder ihr Herzensthema gefunden hat und da schon unglaubliche Dinge auf den Weg gebracht hat und auf die Beine gestellt hat. Lass auch du dich inspirieren. Viel Spaß beim Lauschen. Ganz, ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Rabea, hier bei Grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Es ist total schön, dass du hier bist, obwohl du nur gerade hier so deine Mittagspause Zeit hast. Finde ich total super, dass du das möglich machst.
Ja, hallo, liebe Silvia. Ich danke dir, dass ich da sein darf. Also ich bin gespannt, wo uns das Gespräch jetzt hinträgt und ja, freue mich, dass ich dabei sein kann. Einige deiner Folgen gehört und die haben mich immer bereichert. Deswegen hoffe ich, dass ich auch irgendwie andere bereichern kann.
Ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und du hast ja schon gesagt, du hast ein paar Folgen gehört. Dann weißt du jetzt auch, was als erstes auf dich zukommt, bevor ich mehr über dich berichte, warum du hier bist und wer du bist. Nämlich die Grüner geht immer Einstiegsfrage, wobei ich sogar schon so eine leichte Vermutung habe, was deine Antwort sein wird. Was ist denn deine Lieblingspflanze und wie trägt diese Pflanze deiner Ansicht nach dazu bei, die Welt ein bisschen besser zu machen?
Gut, da kommt die Antwort bei mir natürlich wirklich schnell, wobei ich ja unglaublich viele Pflanzen liebe und wäre da nicht der Bambus, wäre das auch eine schwierige Frage, mich zu entscheiden, welche ich hier nenne, aber ja, bei mir ist das auf jeden Fall Bambus, der Bambus, das. Ich glaube, es gibt auch keine Pflanze, über die ich mehr weiß und die mich schon mehr fasziniert hat in meinem Leben und ja, die mein Leben auch irgendwie lenkt und begleitet.
Ja, und ich bin ja auch so ein bisschen, dürfte ich einsteigen in die Welt des Bambus und ich weiß, dass wir wahrscheinlich 3 Tage drüber sprechen könnten, warum diese Pflanze die Welt ein bisschen besser macht. Schaffst du es in, sagen wir mal, 3 bis 5 Sätzen, es zu beantworten, warum Bambus die Welt besser macht?
Ich werde es versuchen. Also Bambus hat natürlich wirklich unglaublich viele tolle Eigenschaften, aber in erster Linie, also wo ich herkomme, beziehungsweise die Faszination für Bambus gestartet ist, das war in Ghana, also in Afrika und dort wächst der große tropische Bambus, mit dem man unglaublich viel machen kann, also der sehr vielseitig einsetzbar ist. Also schon im Wachstum bringt er uns so viel. Er durch das schnelle Wachstum zieht er sehr, sehr viel CO2 aus der Luft und speichert ihn. Also auch in der Hinsicht, also den ökologischen Nutzen, der ist riesig. Aber damals hat mich so fasziniert, dass es auch dass man dort einfach auch so viele wirtschaftliche Möglichkeiten mit hat. Also gerade jetzt in dem Kontext Ghana, ja, kann Bambus, wir sehen das in Asien, wie viele Menschen mit Bambus ihr Einkommen verdienen und dabei gleichzeitig auch noch die Welt grüner und besser machen. Und da sehe ich einfach so ein großes Potenzial, dass da einfach, ja, es bringt nicht nur dem Planeten, der Umwelt, was, sondern auch dem Menschen, also in so vielerlei Hinsicht.
Ja, und damit hast du ja jetzt auch schon so ein bisschen erzählt, was dein großes Herzensthema ist. Also du bist sehr engagiert in dem Verein Grow Colorful Ghana. Das erzählst du mit Sicherheit am besten selber, was genau ihr macht und wofür ihr euch einsetzt. Es hat ganz viel mit Bambus zu tun und damit den Menschen einfach da eine gute Lebensgrundlage zu helfen, sich selber aufzubauen, so rum kann ich sagen. Und ich habe dich auch kennengelernt in diesem Zusammenhang mit dem Thema Bambus. Was mich so besonders an dir fasziniert hat und warum ich dich jetzt letztendlich auch eingeladen habe in den Podcast, ist, dass du, also zumindest in meiner Wahrnehmung, einfach so ein Mensch bist, die Chancen sieht und einfach direkt ergreift
ungeachtet dessen, ob sie sich irgendwie dafür bereit fühlt oder das Gefühl hat, dass du es kannst sozusagen, sondern du machst einfach. Und ich habe dich auch mit dem Thema KI in Verbindung gebracht und habe dich eingeladen, bei meinem Training kostenfrei mit dabei zu sein, weil mich einfach deine Projekte so fasziniert haben, dass ich gesagt habe, das muss ich irgendwie unterstützen. Und du hast auch tatsächlich das so, also diese Chance so mutig und anpackend irgendwie ergriffen, dass mich das einfach total berührt hat. Und da will ich gerne einfach mit dir drüber sprechen. Ja, was die Basis dessen ist, dass du all das schaffst, was du schaffst und wie du dazu kommst und einfach so ein bisschen deine Geschichte hören. Genau. Als erstes erzähl uns doch vielleicht mal ein bisschen näher, was macht der Verein Grow Colorful Ghana? Wie bist du dazu gekommen? Was machst du sonst noch so? Also berichte einfach mal ein bisschen das, was wir über dich wissen dürfen und sollten.
Gut, ja, dann fange ich mal gleich dort an. Also es ist alles begonnen in Ghana. Ich war damals während meines Studiums für soziale Arbeit dort und habe dort ein Studiumprojekt durchgeführt und da bin ich auf Bambus gestoßen. Also war so eine kleine Bar, sag ich mal, mit ganz wunderschönen, also mit ganz viel Grün und ganz wunderschönen Möbeln, die einfach aus Bambus gemacht waren. Und bis dato kannte ich Bambus eigentlich nur als das Gestrüpp im Garten, also unseren heimischen Bambus, der recht klein bleibt. Und so ging das los. Ich wollte wissen, wo diese Möbel gemacht wurden und was das für ein Material ist und habe dann gelernt, dass Bambus in Ghana wächst und was man daraus alles machen kann und dass es in Ghana auch schon genutzt wird, aber noch nicht in dem Ausmaß, wie man es nutzen kann. Also es wurde zum Beispiel eingesetzt, um einen Zaun zu bauen, weil man hat sich daraus jetzt kein Haus gebaut, weil man wusste, in 4-5 Jahren wird dieses Haus zusammenstürzen, da Bambus einfach unbehandelt keine lange Lebenszeit hat. Und ich bin immer tiefer eingestiegen und hab da die ganzen Möglichkeiten gesehen und dachte eigentlich, was eigentlich nur fehlt, ist das Wissen. Also das ist Wissen, wie kann man aus Bambus, das ist auch in der Geschichte, sage ich mal, relativ neu noch, wie kann man Bambus haltbar machen? Und habe dann gesehen, ja, anderswo in Indonesien werden da 6-stöckige Gebäude rausgebaut, also offen natürlich für das tropische Klima. Da hat man nicht die Isolation, die man braucht wie hier, was aber auch auf Ghana zutrifft. Und auch Ghana hat ein ganz großes Housing-Defizit, also Wohnungsmangel. Und dachte, das muss ja irgendwo beginnen, dass das Wissen und die Ressourcen dahin kommen, damit auch dort der Bambussektor in die Richtung angestoßen werden kann. Und so kam die Idee, ein Bambusschulungszentrum zu bauen, wo die Menschen, die Interesse haben und die örtlich, ja, sich damit befassen wollen, hingehen können und dann das nötige Know-how von dort mitnehmen können und der Bambussektor, die Bambusindustrie, sag ich mal, so, ja, Fahrt annehmen kann und dann damit all die positiven Wirkungen geschaffen werden, sowohl für die Umwelt, also auch jetzt Anpassung an den Klimawandel. Wir wissen, dass ja in Afrika zum Beispiel die Ausmaße ja schon länger viel extremer sind. So langsam kommt es auch zu uns rüber, aber die Dürrezeiten sind dort ja länger und härter geworden. Die Regenzeiten heftiger, mehr Regen in kürzerer Zeit und dort sind dann auch Überflutungen und Bambus. Ich kann das bis heute irgendwie teilweise noch gar nicht fassen, wie gut Bambus dort einzusetzen ist. Ne? Also Bambus, wenn viel Feuchtigkeit, viel Regen da ist, dann kann der Unmengen an Wasser aufnehmen und speichern und die dann in Trockenzeiten an andere Pflanzen und an die Umgebung auch wieder abgeben. Er ist unglaublich resistent und ja. Also ich glaube, das hat mich einfach nicht mehr losgelassen, wie man dort so gewisse Dinge einfach adressieren kann und Antworten mit Bambus finden kann. Und jetzt sind wir gerade dabei, dieses Bambus-Schulungszentrum zu errichten. Es soll natürlich auch gleich.
Da unterbreche ich dich jetzt gerade nochmal, weil das würde ich einfach gerne besser verstehen, auch um Ja, um den Menschen, die uns heute lauschen, zu zeigen, wie so ein Weg funktionieren kann. Also du warst Studentin und warst im Rahmen deines Studiums wahrscheinlich für irgendwie so ein soziales Austauschjahr oder sowas, Praktikum oder wie auch immer das im Studium abläuft, in Ghana. Und hattest du vorher schon irgendwie einen Bezug zu Ghana oder hat sich das einfach irgendwie angeboten?
Überhaupt keinen Bezug. Also das war mehr oder weniger ein Zufall. Ich wusste, ich möchte meinen, wir sollten im fünften Semester ein Studienprojekt machen. Hatten die Option, das auch im Ausland zu machen, also im Bereich internationale soziale Arbeit. Und ich wusste, ich möchte gerne ins Ausland, hatte aber keine Idee, wohin, und bin damit zu meiner Professorin, die diesen Bereich geleitet hat, gegangen, und sie sagte, ich habe einen Kontakt in Ghana, hier ist eine E-Mail-Adresse von einer Organisation und da könntest du dich melden. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich bis zu dem Zeitpunkt gar nichts über Ghana wusste. Also ich hätte es noch nicht mal in Westafrika einordnen können. Ich wusste, es ist irgendwo in Afrika, aber ich war da, ja. Mehr wusste ich nicht und habe mich schlau gemacht, und so ist es in Fahrt gekommen, genau.
Okay, und dann lernst du die Pflanze Bambus in einer Bar in verarbeiteter Form als Möbel kennen. Und was, kannst du das irgendwie beschreiben, was da in dir passiert ist, was in dir so ein Feuer erzeugt hat, dass du, obwohl du warst ja gerade auf dieser Schiene soziale Arbeit und hast dir wahrscheinlich eher vorgestellt, dass du eben in Deutschland dann irgendwie als Sozialarbeiterin arbeitest, was du, glaube ich, auch in deinem Hauptberuf tust, wenn ich richtig, genau. Und dann kommt in einem Land, das du bis dahin nicht kanntest, eine Pflanze, die du bis dahin nicht kanntest, auf dich zu, und auf einmal entzündet sich so ein Feuer, das dir den Mut und den Power gibt, einen Verein zu gründen, ein Schulungszentrum aufzubauen. Was ist da passiert? Waren da noch Menschen, die das irgendwie befeuert haben? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Da kommen verschiedene Sachen zusammen tatsächlich. Also in meinem Studienprojekt war ich in einer Organisation, da ging es um Grundschulbildung in Ghana, also in den ländlichen Regionen. Die Städte sind ja auch schon wieder ein bisschen weiterentwickelt, aber wir waren dort wirklich in den ganz ländlichen, abgeschiedenen Regionen, wo die Menschen noch in kleinen Lehmhütten leben und viele Kinder entweder überhaupt gar keine Grundschulbildung schon bekommen oder sehr schnell wieder rausgenommen werden, weil sie eher auf den Feldern gebraucht werden und der Sinn der Bildung noch nicht so erkannt wird, also dieser langfristige Nutzen. Und das war so der Startpunkt. Ich habe in dieser Zeit ein Jobangebot bekommen in einer anderen Organisation, und da ging es um Ausbildung für Jugendliche, also Ausbildungschancen für Jugendliche zu machen. Und wir haben auch, das war ein dreijähriges Projekt, also ich bin dann nach Ghana gezogen. Damals bin erstmal zurück nach Deutschland und habe mein Studium beendet, den Bachelor gemacht, und dann bin ich fest nach Ghana gezogen, um diesen Job als Projektkoordinatorin anzunehmen. Und in diesem Projekt ging es um Ausbildung, die wir geschaffen haben. Das Ganze ging 3 Jahre und wurde auch evaluiert. Und es war ein sehr sinnvolles und auch schönes Projekt. Aber was so ein bisschen gefehlt hat, also die Ausbildung, die wir angeboten haben, war zum Beispiel Nähen oder Weben, die lokalen Stoffe weben, Tischlerarbeiten und Hairdressing. Das sind nun mal so die Dinge, die vor Ort schon sehr viel existieren und den Menschen schon diese Fähigkeiten schon ein bisschen helfen. Aber an sich wiederholt sich alles. Also das ist auch das, was schon der Nachbar kann oder die Nachbarin. Mhm. Und dieses mit dem Bambus, wie viele, also sowohl für Frauen als auch Männer, ich habe gesehen, wie wenig Perspektiven in Ghana, in den ländlichen Regionen wirklich auch da sind. Schon allein, wenn du vielleicht noch nicht mal eine Grundschulbildung hast, selbst die Bildung abgeschlossen haben, dort ist keine Wirtschaft, wo die dann später ihre Jobs finden können und ihren Lebensunterhalt verdienen. Daher ist dort diese Landflucht in die Städte, wo die aber teilweise noch in viel prekärere Situationen geraten in den Städten. Und ich habe einfach einfach gedacht, also Bambus in den ländlichen Regionen, dort wächst der ja, das haben die Menschen vor der Tür. Es muss einfach nur gesehen werden, dass Bambus kein arme Leute-Holz ist, sondern da so viel Potenzial und so viele Möglichkeiten drin stecken. Und ich bin damit nach den 3 Jahren Projektkoordinatorin nach Deutschland gegangen und das hat mich nicht losgelassen. Und ich habe gedacht, da muss man doch irgendwie was starten, da muss man was machen. Und hatte auch damals von dem Verein noch gar keine Ahnung. Ich weiß noch, ich habe in der Stadtbibliothek gesessen und geschaut, also man braucht ja irgendwie eine Rechtsform, damit man anfangen kann, Gelder spenden und sowas zu sammeln. Also es liegt natürlich immer alles am Geld, was man dann schaffen und bewirken kann. Und dann war irgendwie der Verein die Rechtsform, die sich angeboten hat, und dann hat alles seinen Lauf genommen.
Und warst du bis zu dem Zeitpunkt noch alleine mit dieser Idee?
Ja.
Oder also du hattest noch keine Partner oder so an deiner Seite, mit denen du dich austauschen konntest oder so, sondern warst da wirklich alleine in der Bibliothek gesessen und hast dich informiert?
Ja, und für einen Verein braucht man mindestens 7 Leute, und die habe ich mir dann auch wirklich aus meinem Freundes- und Familienkreis gesucht, und die hatten damals dann noch mehr die Einstellung, okay, Rabea will da was machen und die unterstützen wir, da sind wir jetzt mit dabei. Mittlerweile haben die auch Feuer gefangen, ne? Also da sind schon wirklich Geschichten raus entstanden mittlerweile, und ich bin nicht mehr alleine, aber damals war es noch so, ja. Also ich hatte natürlich in Ghana die Kontakte, die auch gesagt haben, da sind wir dabei, das bauen wir auf, das machen wir.
Okay, also du hast dann in Deutschland einen Verein gegründet, und wie kann man sich dann so die, also ich finde das jetzt gerade deswegen so faszinierend, weil du damit zeigst, du warst eine ganz normale Studentin, die eine Idee bekommen hat, hast ganz normal nach dem Studium einen ganz normalen, also was heißt einen ganz normalen Job, du bist zwar dann in ein fremdes Land gegangen, aber das ist ja auch was viele Studenten machen, dann irgendwie mal ein paar Jahre im Ausland zu arbeiten, also du hattest überhaupt keine außergewöhnlichen Voraussetzungen, sage ich mal, sondern du hast einfach angefangen, und jetzt, wie geht sowas dann weiter? Also du hast den Verein gegründet, du hast deinen Kontakten in Ghana gesagt, hast ihn irgendwie mitgeteilt, ich habe da jetzt was gestartet. Und wie habt ihr dann, was waren so die ersten Schritte, die ihr gemacht habt?
Also wir haben damals wirklich, waren wir sogar in einer ganz anderen Region. Wir haben einen Start, also man muss bei sowas auch Niederlagen einstecken können und auch ertragen können, dass nicht immer alles so schnell vorangeht, wie man es möchte. Also wir waren damals noch in einer anderen Region und haben da auch ein Grundstück gekauft und dort schon angefangen. Aber da fehlte dann so ein bisschen, also es war eine lange Zeit, die sehr anstrengend war, weil in Ghana das nicht so umgesetzt werden. Also es haben einerseits die Gelder noch gefehlt, in Ghana hat so ein bisschen das Commitment gefehlt, und aber man ist ja auf dem Weg und man ist dann auch in Ghana unterwegs und dann trifft man die anderen Bambus-Enthusiasten und Liebhaber, und dort bin ich dann damals auf eine andere Organisation gestoßen. Also es gibt so wunderbare Zufälle im Leben. Also mir wurde eine Organisation oder ein Mensch aus einer Organisation von 3 verschiedenen Richtungen über einen längeren Zeitraum immer wieder auf diese Organisation verwiesen. Und irgendwann habe ich da dann mal den Kontakt hergestellt. Und das ist jetzt auch unser Projektpartner, mit dem wir dann in einer anderen Region voll durchgestartet haben und das Ganze auch wirklich, wirklich ins Laufen gekommen ist. Also es hängt immer daran, dass man an den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, und dass man dort dann die richtigen findet. Und dafür muss man sich aber erst auf den Weg machen, damit man auch die Menschen trifft, die die gleiche Sprache sprechen oder auch in denen das auch irgendwas bewegt. Also ich habe natürlich auf 100 Menschen, denen man davon erzählt, wissen 99 nichts damit anzufangen oder sind nicht interessiert, aber dann hat man diesen einen und man muss dann eine Gemeinschaft formen. Also alleine schafft man sowieso nichts, sondern das sind dann die Menschen, die einem auf dem Weg begegnet sind und die sich mit einem auf den Weg gemacht haben und einen dann, ja, das gemeinsam anpacken. Und das ist dann auch ein längerer Weg. Also wir sind gegründet 2018, wir sind jetzt in 2024 und es ist dann auch so erst in den letzten 2, 3 Jahren, dass es so richtig, richtig Fahrt angenommen hat. Und
das heißt, ihr habt jetzt dann ein Grundstück auch wieder wahrscheinlich und habt ihr schon begonnen mit dem konkreten Bau des Schulungszentrums oder ist es vielleicht sogar schon fertig? Wie ist gerade der Stand?
Also fertig, da sind wir noch lange nicht. Wir haben zumindest die Basis, das Kernstück haben wir abgeschlossen und das ist die Bambusbehandlungsanlage. Wie ich eben schon gesagt habe, Bambus ist nur dann nachhaltig und langlebig, wenn man es behandelt. Und da gibt es auch eine sehr umweltschonende Behandlung. Also man muss da nicht mit Chemikalien dran, sondern es sind Salze. Also es gibt verschiedene Methoden und auch sehr umweltschädliche Methoden. Aber wir konzentrieren uns natürlich auf diese eine. Und diese Behandlungsanlage ist bereits gebaut mit einem Bambusdach drüber. Und jetzt gehen wir halt so Schritt für Schritt weiter fort. Wir haben die Pläne, die wurden von der Hochschule Rhein-Main entworfen für die Main Hall, wo später halt das ganze Leben stattfinden wird, das als Werkstatt genutzt wird, wo Versammlungen stattfinden, wo Schulungen stattfinden. Dafür sind die Vorentwürfe schon mal fertig. Da geht's jetzt in die genaue Umsetzungsplanung und bis dahin brauchen wir jetzt solche Sachen wie Trocknungsstände. Das heißt, der Bambus kommt raus und muss ja irgendwo auch gelagert und getrocknet werden. Und Unterkünfte für die Arbeiter, die vor Ort sind. Wir sind da recht abgeschieden. Das heißt, ja, da muss dann auch jemand permanent sein, wenn das erstmal alles ausgestattet ist und auf das Grundstück aufpassen. Und der muss ja auch irgendwo unterkommen. Deswegen sind jetzt ganz dringend diese Unterkünfte. Und dafür bestehen auch schon Pläne. Also das ist auch in der Mache. Da ist auch die Hochschule Rhein-Main dran. Da möchte jetzt jemand seine Thesis drüber schreiben über so ein Baukastensystem, wie man im Bereich Low-Cost-Building mit Bambus einen Modulbaukasten machen kann. Das heißt, man kann erstmal ein Modul hinstellen und wenn dann Kinder dazu kommen, nimmt man ein zweites dazu oder vielleicht ein drittes, wenn es eine Großfamilie ist, ein viertes, fünftes, also so. Genau, es soll so ein Modulbaukasten für einfach günstige Unterkünfte sein. Und da wollen wir dann den Prototypen auch am Bambus-Schulungszentrum. Der soll dort entstehen und kann dann natürlich auch gleich als Unterkunft für die Arbeiter vor Ort, für die Leute vor Ort dann dienen.
Jetzt bin ich ja selbst selbstständig und weiß, was es schon allein für eine unfassbare Arbeit ist, mal eine Webseite aufzusetzen, mal einen Social-Media-Post zu machen. Jetzt stelle ich mir vor, bei dem Verein kommt dann noch dazu Öffentlichkeitsarbeit, Spendengelder finden. Du hast von der Kooperation mit der Hochschule gesprochen. Das ist ja unfassbar viele Stränge, die du irgendwie zusammenbringen musst und die auch einfach getan werden müssen, also auch einfach ein zeitlicher Aufwand. Wie viele Menschen seid ihr denn jetzt mittlerweile, die sich um diese Kernaufgaben kümmern?
Also es, ja, du sprichst da was an. Also zu Anfang war, es wächst ja alles und es wird immer mehr Arbeit und wir sind tatsächlich letztes Jahr auch irgendwann, also von den Kernleuten, muss ich sagen, sind es jetzt zwei Menschen, die das machen. Das bin ich und das ist der Christoph Grummelte, der, wie du schon sagst, die Webseite zum Beispiel, der ist IT-mäßig richtig gut unterwegs und es war in dem Sinne, ist das das Kernteam. Wir sind aber letztes Jahr dahin gestoßen, dass wir gesagt haben, wir brauchen mehr Leute. Also der Vorstand ist, ich bin zum Beispiel aus der Vorstandsrolle rausgegangen und habe den ersten Vorsitzenden die Position abgegeben. Und wir haben jetzt jemand Neues, aber der muss auch natürlich erstmal eingearbeitet werden und reinkommen. Das ist ein schwieriges Thema. Wir sind jetzt, gestern haben wir zum Beispiel entschieden, dass wir uns an eine freiwilligen Plattform, dass wir monatliche Kosten auf, ja, jetzt mal investieren müssen für eine freiwilligen Plattform, damit wir mehr Leute an Bord kriegen. Aber, und du hast es ja eben schon gesagt, also die KI, um da hinzukommen, da den Bogen zu schlagen, also das war schon ein großer Gamechanger, die Schulung, die Ausbildung, die ich da mit dir machen durfte, weil viele, viele Dinge, die früher sehr zeitaufwendig waren, gehen jetzt einfach viel schneller von der Hand und Dinge sind auf einmal wieder schaffbar. Also wir sind wirklich an den Punkt gekommen, wo wir gedacht haben, es geht so einfach nicht weiter. Und KI hat uns da jetzt schon sehr viel weitergebracht. Ne? Mhm. Das sind fast wie 2, 3 Kollegen, die ich dazu bekommen habe.
Ja, also das hört sich gut an. Ich möchte trotzdem noch mal vor der KI jetzt, weil es mich gar so fasziniert, das wusste ich alles gar nicht. Ich meine, ich wusste, dass du diesen Verein machst, aber dass du das, also dass du das immer noch mit einem anderen alleine praktisch bis hierher aufgebaut hast, das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Ich bin gerade total fasziniert und dass es überhaupt machbar ist, das sprengt gerade tatsächlich meinen Rahmen der Glaubenssätze, dass es möglich ist, von Deutschland aus sowas aufzubauen in einem anderen Land, das dann auch wirklich so viel Wirkung zeigt und so ganz konkret anderen Menschen und dann auch der Natur und über die Natur wieder den Menschen und so einfach so viel Mehrwert bietet. Es ist wirklich gerade sehr, sehr beeindruckend für mich. Das darf ich jetzt erstmal noch so ein bisschen verarbeiten. Du hast auch angesprochen, dass ihr schon an den Punkt gekommen seid, dann zu zweit, zu dem Zeitpunkt, wo ihr nur zu zweit wart, wo ihr das Gefühl hattet, es ist nicht schaffbar. Wie habt ihr es denn geschafft, über den Punkt drüber zu kommen?
Also erstmal es stand wirklich die Überlegung, das war letztes Jahr, ich sag mal letztes Jahr im Herbst, so vor wirklich gut einem Jahr, stand wirklich die Überlegung da, ob wir den Verein auflösen, also weil man wirklich an den Grenzen angekommen war. Und mit dieser Mitteilung, wir sind Mitglied im Ghana-Forum NRW, da sind wir nach außen getreten und haben das schon so ein bisschen kundgetan. Und dann kam, also man macht ja immer und man kriegt auch wenig Feedback. Also es ist auch mal schön von dir zu hören, dass das auch anerkannt wird. Aber so im alltäglichen Leben macht man immer. Und dann kam aber, als wir gesagt haben, wir können nicht mehr und es geht so nicht weiter, kam das Feedback, wo dann auch wirklich von außen und auch von Menschen, die selber ganz, wo dann einfach gesagt wurde, das darf nicht sein, das darf jetzt hier nicht zum Schluss kommen, sondern dann muss einfach ein anderer Wind wehen. Und das ist das, was wir alleine nicht geschafft haben. Man sitzt ja auch in seiner eigenen Blase und guckt dann raus. Und dieser ganz neue Wind, wir müssen auf Wachstum gehen. Vorher haben wir zum Beispiel eine Mitgliedersperre gehabt. Wir haben gesagt, wir nehmen keine Mitglieder auf, weil wir uns nicht über Mitglieder finanzieren. Und Mitglieder machen dann ja auch eigentlich nur Arbeit. Die müssen ja auch gepflegt und organisiert werden und bespielt werden, sage ich mal. Also ne, die möchten ja auch dann hören, sehen, was passiert und dass das alles aufgelöst wird und wir wirklich auf eine ganz andere Ebene kommen. Und wir sind immer noch da dran. Also das zum Beispiel ich vom Vorstand, dass man nicht alles macht und jede Funktion ausfüllt, sondern die Menschen findet, die dann gewisse Funktionen auch übernehmen können. Und das braucht auch seine Zeit. Also es ist jetzt ein Jahr ins Land gegangen. Wir haben auch jetzt schon 2 neue Helfer, die bei den ganzen Sitzungen oder 3 kann man sagen, die zu den Sitzungen kommen und mit dabei sind. Aber die Einarbeitung und bis das ist natürlich auch alles. Erstmal machen neue Menschen, die dazukommen, mehr Arbeit, als dass sie einen abnehmen. Und das ist gerade das, was wir versuchen zu bewältigen, dass man die Leute mit reinkriegt und trotzdem auch noch, ja, vorankommt. Also das tägliche Geschäft muss ja dann trotzdem auch noch passieren. Also das ist gerade was, wo wir mittendrin stecken jetzt. Wo schon einiges passiert ist, aber es ist noch mal mehr, als es vor einem Jahr war, als wir eigentlich schon an den Grenzen waren. Also man sieht dann auch, man wächst mit seinen Herausforderungen und es geht auch immer noch ein bisschen mehr. Und dank KI auch noch mal mehr. Also noch mal mehr.
Und habt ihr jetzt dann für Passivi-Mitglieder auch geöffnet, so dass jemand, der jetzt sagt, er ist total begeistert und möchte unbedingt wissen, wie das weitergeht, dann auch mit einem monatlichen Beitrag dabei sein kann?
Ja, also wir haben gar keinen monatlichen Beitrag, wie ich schon gesagt habe. Wir finanzieren uns nicht über die Mitglieder. Das war nie so angesehen. Deswegen gibt es nur einen Jahresbeitrag von 20 Euro. Das deckt dann quasi so die Getränke und die Versorgung auf der Mitgliederversammlung, wenn man zusammenkommt. Also kostenmäßig kommt da nichts auf einen zu. Aber wir sind jetzt offen für jeden, der dazu stoßen möchte. Also man kann sich im Online-Formular auf der Webseite eintragen, einen Antrag stellen und bekommt dann im Laufe der nächsten Tage Antwort von uns.
Ja, also verlinke ich natürlich in der Podcast-Beschreibung ganz sicher. Jetzt hatte ich gerade eine Frage noch im Kopf, die, genau, du hast die KI angesprochen, die jetzt, die dir viel Arbeit auf der einen Seite abnimmt, auf der anderen Seite allerdings ähnlich wie eben ein anderer Mitarbeiter dann auch wieder neue Möglichkeiten eröffnet. Und du hast mir in einem anderen Zusammenhang ja schon gesagt, du bist auch da noch am Finden einer Balance zwischen was alles geht noch und ich mache jetzt trotzdem einfach mal den Computer aus und lass es gut sein, auch wenn eigentlich noch vielleicht ein bisschen mehr gehen würde. Wie schaffst du das überhaupt alles? Also was ist so neben, ich weiß nicht, wie viele Stunden arbeitest du als Sozialarbeiterin dann noch in der Woche?
Also das ist schwer genau zu definieren. Ich bin selbstständig. Ich habe mich vor 2 oder 2,5 Jahren selbstständig als Alltagshelferin gemacht und deswegen fahre ich dort immer stundenweise jetzt zu meinen Kunden oder 2, 3, 4 Stunden am Stück. Das ist ganz unterschiedlich. Habe aber auch meine Fahrzeiten mit dem Fahrrad. Also ich habe mein Auto vor 4 Jahren abgegeben und mache alles mit dem Fahrrad. Deswegen kommen die Fahrzeiten mit dazu, ohne dass das Arbeitsstunden sind. Und ich habe mal mehr, mal weniger Kunden auf dem Plan. Also ich kann das nicht so, ich habe da nicht so einen festen Stundensatz, wie ich mache eine 38-Stunden-Stelle oder sowas. Das kann ich gar nicht so genau festlegen, dass dann kommt mal einen Monat wieder ein neuer Kunde dazu oder so, deswegen, das schwankt. Aber ich, selbst diese Arbeit, diese Selbstständigkeit, die habe ich begonnen, weil sie mir halt ermöglicht, nebenbei diesen Verein und die ganze Arbeit zu machen. Und ich wollte einfach selber bestimmen, wann ich arbeite und mit wem ich arbeite und wann ich Urlaub mache. Und das haben mir die Jobs, wo ja einfach dann nicht so erlaubt wurden, die Ferienzeiten vorgegeben, die Urlaubszeiten oder so. Aber das war gar nicht eine Zeit, wo es jetzt nötig war, sag ich mal, in Ghana mal wieder einen Aufenthalt zu haben. Das versprach mir damals einfach die größtmögliche Flexibilität.
Okay. Also da hast du sozusagen da auch noch dich getraut, dich auf etwas unsicherere Füße zu stellen, weil als Selbstständige musst du ja praktisch selber dafür sorgen, dass neue Kunden kommen und auch dafür sorgen, dass die Kunden bleiben, die du hast und so. Wie hast du irgendwie ein spezielles Geheimnis, das du vielleicht mit uns teilen kannst, wie du das alles hinbekommst?
Ich sehe das gar nicht so, dass ich das alles so gut hinbekomme. Also ich bin immer permanent eher so, dass ich denke, ich muss das noch irgendwie besser machen oder jetzt ja die Balance mehr finden, glaube ich. Also ja, irgendwie, also man hat dann Phasen, da schwimmt man da auch so durch und man hat Phasen, wo man denkt, oh, das geht aber gar nicht so gut gerade. Ich glaube, das ist so das Leben. Es gibt sehr intensive Phasen. Ja, ich kann nicht so gut eine Antwort darauf geben, weil ich das selber gar nicht so sehe, dass ich das so unwahrscheinlich gut mache. So, ja, ist man, glaube ich, oft eher selbstkritisch unterwegs, denkt, das könnte man eigentlich besser machen.
Ja, ich meine, ich sehe natürlich nach außen hin jetzt auch nur die Ergebnisse sozusagen, von denen du jetzt so berichtet hast und das erscheint mir schier Menschen unmöglich, so vieles einfach auch, weil es ist ja vor allen Dingen auch ein Thema, wo du, also stelle ich mir so vor, unheimlich viel mit deinen eigenen Ängsten und Hoffnungen und Verzweiflung wahrscheinlich auch ganz oft konfrontiert bist. Also es ist ja jetzt auch nicht mal so eben, dass du irgendwie, keine Ahnung, eine Kaffeebar aufgemacht hast und den Menschen eine gute Zeit bietest in der Kaffeebar, sondern es ist ja, du befasst dich ja permanent mit sehr essentiellen Themen des Lebens und unserer gesamten Welt und sowas. Gehst du da irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise bewusst damit um oder bringst du deine gesamte Power in das Tun rein?
Ja, das, ich glaube, ja. Ich glaube, das ist, wenn man von irgendwas wirklich begeistert ist, dann, also manchmal frage ich mich selber, warum mache ich das? Mein Leben könnte ja so viel, ich sag mal, gemütlicher oder einfacher sein. Ja. So, so viel bequemer auf jeden Fall.
Ja.
Aber da fehlt mir dann der Sinn. Also ich habe einen unglaublichen Drang und das unglaubliche Bedürfnis, dass die Arbeit, die ich mache und die Dinge, womit ich Zeit verbringe, dass die irgendwie wertvoll sind, dass man damit irgendwie Wert schafft. Und wenn es das dann tut, dann glaube ich, bekommt man da auch seine Energie und seine Kraft und Motivation raus. Also ich kann es gar nicht so genau festlegen, aber irgendwie treibt einen dann einfach was an. Und natürlich in sehr, sehr schwierigen Phasen überlegt man, ja, das, ich richte mein Leben jetzt anders ein und lass das sein. Aber dann, ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wie ich mein Leben sinnvoller gestalten könnte. Also,
Ja, oder ich finde auch in so kleinen Sachen, das finde ich ganz, ganz bewundernswert. Du machst jetzt einen Job, wo mit Sicherheit 99% der anderen Menschen sagen würden, na, ich brauche mein Auto halt für meine Arbeit. Also, weil du hast ja ganz explizit so einen Job, wo du fahren musst, weil du deine Kunden besuchst. Und dennoch hast du dich dafür entschieden, ohne Auto das zu machen. Auch aus Umweltschutzgründen oder was ist dein Grund dafür?
Damals war das mein einziger Grund, ja, sozusagen. Mhm. Also dieses wirklich einmal im Jahr, es war früher einmal im Jahr, jetzt dieses Jahr bin ich nicht im Flieger gestohlen. Also dieses im Flugzeug steigen, das da habe ich schon meine Schwierigkeiten mit, weil es einfach ein absoluter Klimakiller ist. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das schon einmal im Jahr mache, dann verzichte ich dafür den Rest des Jahres aufs Auto und habe dann wenigstens das CO2 eingespart, was dann während eines Fluges wahrscheinlich wieder in die Luft geblasen wird. Also damals war es das schon. Heute bin ich froh, weil es mir auch die Bewegung, also ich brauche keine Zeit im Fitnessstudio einplanen oder so, sondern ich habe auf jeden Fall am Ende der Woche jeden Tag meine Bewegung gehabt und war an der frischen Luft und das ist jetzt natürlich dann sehr, sehr wertvoll und als guter Ausgleich gegen das viele am Computer sitzen für den anderen Teil der Arbeit, der Sache, die man macht. Deswegen ist es ein großer Segen, dieses viele Fahrradfahren.
Und kommst du manchmal in Versuchung und denkst dir, ach, jetzt kaufe ich mir doch irgendwie so ein kleines Gebrauchtes, damit ich zumindest bei schlechtem Wetter ab und zu mal da reinsteigen kann?
Nein, das muss ich wirklich sagen. Also anfangs, das war eine große Angst, eine Angstentscheidung und ich hatte auch die erste Zeit wirklich Angst. Und die erste Zeit war es auch schwierig, dieses, oh, jetzt es regnet und ich muss trotzdem los. Und man hat sich dann so nach und nach eine bessere Wetterkleidung zugelegt und also mittlerweile ist es auch gar keine Überlegung mehr, ach, ich könnte ja jetzt mit dem Auto fahren, sondern es ist einfach normal und Gewohnheit, dass ich mich aufs Fahrrad setze. Also das ist viel besser, hat sich viel besser entwickelt, als ich anfangs vermutet hätte. Also ich hatte damals bei der Entscheidung noch gedacht, oh, du wirst es vielleicht bereuen. Aber da muss ich sagen, das habe ich nie bereut und würde mir jetzt auch niemals ein Auto anschaffen, weil dann würde die Bewegung und die frische Luft wegfallen. Die Zeit, die ich dadurch sparen würde, würde ich wahrscheinlich auch am Computer sitzen und irgendwo dran arbeiten. Und das ist, glaube ich, was mich fit und gesund hält, einfach Ausgleich schafft.
Ja, also es ist auch für mich nochmal so ein total schönes Learning, wie man so schön auf gut Neudeutsch sagt, aus dem Gespräch jetzt mit dir, dass es manchmal wichtig ist, einfach auch mal eine unbequeme Entscheidung einfach mal zu treffen und sich vielleicht am Anfang erstmal durchzubeißen und unter Umständen zeigt sich, dass das die beste Entscheidung überhaupt war und dass es sogar gut tut und nicht so anstrengend ist, wie man sich es vorher vorgestellt hat. Weil ganz oft, also wie gesagt, ich hätte vorher noch vor unserem Gespräch gesagt, man kann keinen so einen Job machen ohne Auto. Ich hätte gesagt, man kann nicht als einzelner Mensch aus Deutschland bewirken, dass in Ghana wirklich was ganz Konkretes gebaut wird. Also es sind so viele Glaubenssätze, denke ich, die wir da haben. Ja, finde ich total wertvoll, gerade für mich selber auch. Und ich werde bestimmt öfter mal, wenn ich in Zukunft denke, das geht einfach nicht so oder es geht nur anders, dass ich mir da an dich denke und an dein Fahrrad und an Ghana. Sehr, sehr wertvoll für mich. Ich danke dir. Ich hoffe, dass es bei anderen auch so angekommen ist. Du hast am Anfang gesagt, du hoffst, du kannst was Wertvolles beitragen. Ich bin überzeugt, du hast es. Und wir sind jetzt auch bei einer knappen Stunde. Und damit du auch noch ein bisschen Mittagspause hast, denke ich, kommen wir langsam zum Ende. Ich mag dir nochmal für ein letztes Wort, eine letzte Botschaft das Mikro überreichen, dass du nochmal eine abschließende Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer machen kannst.
In welche Richtung gehe ich da jetzt? Also erstmal eine ganz, ganz wichtige Botschaft, hier Danke zu sagen. Also danke für das Gespräch und auch das Feedback. Das ist sehr, sehr wertvoll. Und dein Podcast ist sehr, sehr wertvoll. Und ja, das ist jetzt nicht in die Welt hinausgerichtet, sondern an dich, weil wir sind da gar nicht so zu gekommen. Ich kann das nicht in Worte fassen, wie wertvoll das Wissen war, was ich von dir gelernt habe. Und auch, es geht ja immer noch weiter. Wir sind da drin und das war ein ganz großer Gamechanger in der ganzen Sache und hat mir in so vielen Dingen sehr, sehr viel geholfen. Deswegen ist es mir jetzt gerade wichtig, ein Dankeschön an dich noch hier zu lassen.
Wie schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Und wie immer bitte ich dich, dein Handy jetzt nicht gleich aus der Hand zu legen, sondern erst noch in die Podcast-Beschreibung zu schauen. Dort findest du natürlich alle Links, damit du dich weiter informieren kannst über den Verein Grow Colorful Ghana und wie du dich auch mit Rabea in Verbindung setzen kannst. Außerdem findest du dort den Link zu meinem Online-Kalender. Wenn dich das Thema KI interessiert und wenn du genauer wissen willst, wie Rabea das gemacht hat, dass KI jetzt für sie so ein wertvoller Mitarbeiter geworden ist in ihrem wundervollen Projekt, dann buche dir dein kostenfreies KI-Klarheitsgespräch mit mir und wir schauen gemeinsam, ob KI dir bei deinem Projekt dienen kann und wie vielleicht ich dich dabei unterstützen kann, KI zu deiner persönlichen Assistenz zu machen und so noch viel, viel mehr für eine bessere Welt zu bewirken. Ähnlich wie Rabea es auch gemacht hat. Ich freue mich auf dich.